Ja, wir hatten uns beim letzten Mal mit der Frage befasst, wie definiert wird, wer ein Ghetto-Schaf ist, und waren da auch auf diese große Problematik gestoßen, dass es durchaus nicht für alle Ausleger selbstverständlich ist, dass christliche Einwohner des Landes Israel darin einbegriffen sind. Ich hoffe, dass wir heute etwas erbaulichere Texte haben. Es soll nämlich jetzt gehen um das mit Inhalt zu füllen, wie man denn mit dem Ghetto-Schaf umgehen soll, welche Pflichten man gegenüber ihn hat. Hier zunächst ein Text von Michal Tichochinski aus dem selben Buch, aus dem wir auch schon die Artikel von Yaakov Nagen hatten. Und sie versucht das eben auch von den rabbinischen Quellen weiterzuziehen für soziale Rechte, die heute für Minderheiten im Staat Israel gelten. Und damit kommen wir auch zu einem weiteren Text, der wichtig ist für dazu, wie der Geher gesehen wird, nämlich Levitikus 25, was eben im Übrigen auch der Tora-Abschnitt ist, den wir jetzt am nächsten Schabbat lesen werden. Die Quelle für die Annahme, dass die Pflicht der Erhaltung des Lebens auf besondere Weise für den Ghetto-Schaf gilt, befindet sich in Versen aus dem Wochenabschnitt Behar. Und wenn dein Bruder vermögensschwach wird und sich seine Hand neigt mit dir, dann halte ihn fest wie einen Ger und tu Schaf und er lebe mit dir. Nimm von ihm keinen Wucher und keinen Zins, und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, und es lebe dein Bruder mit dir. Dein Geld sollst du ihm nicht auf Wucher geben und deine Speise nicht auf Zins. Ich bin der ewige euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, euch das Land Kanaan zu geben und euch Gott zu sein. In Fortführung dieser Anordnung erwähnt der Talmud an einigen Stellen das Gebot, den Ghetto-Schaf am Leben zu erhalten, als etwas Selbstverständliches, das keinen Beweis braucht. Den Grund dafür erläutert ausführlich Rabbi Samson Raphael Hirsch. Er, also der Ghetto-Schaf, hat durch Entsagung von Götzendienst und Übernahme der noachitischen allgemeinmenschlichen Pflichten das Wohnrecht im jüdischen Lande erhalten. Also auch dem bei dir wohnenden Fremden, der noch nicht dein Bruder ist, hast du zu einer Existenz bei dir zu verhelfen, hast ihn so zu unterstützen, dass er und er lebe mit dir ist, dass er seine Existenz bei dir finde. Die Pflicht, den Ghetto-Schaf am Leben zu erhalten, ist in einfacher Hinsicht eine aktive Pflicht des Gewährens von Hilfe und Unterstützung aus Sorge, Mitleid und Aufmerksamkeit, die von jedem Juden seinem bedürftigen Nachbarn gegenüber gefordert wird. Aber aus den Worten von Rabbi Hirsch ergibt sich, dass die Pflicht darüber hinausgeht, dass in dem Vers die Forderung nach Wachsamkeit und Empfindsamkeit dem Fremden gegenüber, der hier einen physischen und sozialen Ort, Identität und Zugehörigkeit sucht, zum Ausdruck gebracht wird. Und wir sind dazu verpflichtet, ihm das Gefühl zu geben, dass er Teil eines vollständigen gesellschaftlichen Gewebes ist. Hast ihn so zu unterstützen, ist, dass er seine Existenz bei dir finde. In diesen Versen vergleicht die Tora unser Verhalten dem Ghetto-Schaf gegenüber mit unserem Verhalten dem Bruder gegenüber. Und unsere Weisen seligen Angedenkens leiten daraus die Verpflichtung ab, den Ghetto-Schaf am Leben zu erhalten, so wie wir unseren Bruder am Leben erhalten. Wenn man jedoch einen tieferen Blick wirft, kann man auch die umgekehrte Richtung sehen, dass das eigentliche Subjekt des Verses der Bruder ist, den am Leben zu erhalten uns befohlen ist, und er wird mit dem Ghetto-Schaf gleichgesetzt. Die Tora sagt uns, dass wir uns zu unserem Bruder verhalten sollen, wie wir uns zum Ghetto-Schaf verhalten. Das weitherzige Verhalten zum Ghetto-Schaf ist so selbstverständlich, dass wir das Verhalten zum Bruder von ihm ableiten. Daher setzt die Tora deinen vermögensschwachen Bruder mit jenen Gerim gleich, die in den Versen Symbol für Bedürftige aufgrund ihrer Armut und ihres Mangels sind. Wenn es sich hier nicht um einen historischen Hinweis auf ihre Stellung handelt, kommt hier ein mögliches emotionales und seelisches Verhalten zum Ausdruck. Es ist leichter, den uns Nahestehenden gegenüber kritisch zu sein und sich gerade mit dem ultimativen Elenden zu identifizieren. Die Tora will, dass wir unsere natürliche Bewegung auf den Gerto Schaf hin auch hinsichtlich unseres Bruders übernehmen. Da der Ausgangspunkt ist, dass ich in der Pflicht, den Gerto Schaf am Leben zu erhalten, der Anker und das Modell für das angemessene Verhalten zum Gerto Schaf, der bereits im Land ist, findet, wollen wir jetzt klären, was unsere Pflicht ihm gegenüber einschließt. Der Talmud erwähnt an einigen Stellen, dass uns befohlen ist, den Gerto Schaf am Leben zu erhalten. Aber auf die Frage, was diese Verpflichtung bedeutet und einschließt, wird nicht ausdrücklich eingegangen. Die Poskim, also die Festleger der Halacha, die sich daran machten, dieses Gebot inhaltlich zu füllen, waren unterschiedlicher Meinung in der Frage des Inhalts und der Weite, die man den Fremden gegenüber nach dem Recht der Tora einnehmen muss. Es gibt zwei grundsätzliche Auffassungen hinsichtlich des Inhalts der Pflicht. Die eine ist die einschränkende und minimalistische Auffassung, die Ansicht Rambans, und die zweite die erweiternde Auffassung, die Maimonides und viele andere Ausleger einnehmen. Wir stellen sie im Detail dar. Und hier kommt jetzt zuerst der Text aus von Ramban aus seinen Hassagot-Einwänden zum Sefer HaMitzvot, dem Buch der Gebote des Maimonides. Dieses Buch der Gebote ist eben eine Auflistung der 613 Gebote und Ramban hat dazu eben Anmerkungen geschrieben, wo er meint, dass Gebote vergessen worden sind oder als eigene Gebote gezählt werden müssen. Und da haben wir eben auch dieses Gebot, das uns befohlen ist, den Gerto Schaf am Leben zu erhalten, ihn aus seiner bösen Lage zu retten, wenn er im Fluss ertrinkt oder ein Steinhaufen auf ihn gefallen ist, dass wir uns mit all unserer Kraft bemühen, ihn zu retten. Und wenn er krank ist, uns mit seiner Heilung befassen. Und umso mehr unsere Brüder aus Israel oder den Ger Zedek, dem gegenüber wir zu allem verpflichtet sind. Und dies ist es, was er, gepriesen sei er, gesagt hat. Und wenn dein Bruder vermögensschwach wird und sich seine Hand neigt mit dir, dann halte ihn fest wie einen Ger unter Schaf und er lebe mit dir. Ramban ist der Meinung, dass die Pflicht, den Gerto Schaf am Leben zu erhalten, nur die Situation der Lebensrettung betrifft. In der israelischen Gesellschaft heute, angesichts der vielen Fälle von Mord in den Gesellschaften der Minderheiten, wird die minimalistische Lektüre Rambans zu einem bedeutungsvollen Weckruf. Es handelt sich um ein Gebot der Tora und eine konkrete Pflicht, für den Gerto Schaf zu sorgen und sein Leben zu schützen. Man muss auch auf Rambans Worte achten, dass wir uns mit all unserer Kraft bemühen, ihn zu retten. Denn sie heben den Umfang der finanziellen Ressourcen und der gesellschaftlichen Anstrengungen, die zu investieren sind, hervor. Lebensrettung beschränkt sich natürlich nicht auf Notfalldienste. Lebensrettende Situationen schließen auch die Verpflichtung ärztlicher Behandlung für Kranke ein. Man ist verpflichtet, vor dem Ertrinken zu retten, den Steinhaufen wegzuräumen und ähnliches. Allgemein ergibt sich der Eindruck, dass Ramban dieses Gebot nicht als ein Gebot sieht, das dem Gerto Schaf soziale Rechte verleiht, sondern als ein allgemeines, Werte zum Ausdruck bringendes Gebot, das dem Wert des menschlichen Lebens und besonders hinsichtlich dessen, der sich unter deinem Schutz befindet und zu dessen Bewahrung du verpflichtet bist, eine wichtige und zentrale Stellung gibt. Darin liegt eine minimalistische Auffassung von der Pflicht der Regierung und des Einzelnen, für das Wohl der Bürger zu sorgen und das Recht auf Leben zu schützen. Wobei allerdings heute auch dieses betont und eingeschärft werden muss. Maimonides legt, wie Ramban, die grundlegende Schicht der Pflicht, dem Gerto Schaf ärztliche Hilfe zu geben, dar. Er schreibt ebenfalls, und den Gerto Schaf heilt man umsonst, da dir befohlen ist, ihn am Leben zu erhalten, in den Halachot hinsichtlich des Götzendienstes. Und aber man leistet der Tochter eines Gerto Schaf Hilfe bei der Geburt, da uns befohlen ist, ihn am Leben zu erhalten. den Halachot hinsichtlich des Schabbat. Diese beiden Pflichten, kostenlose Heilung und Hilfe bei der Geburt und dem Hervorbringen von Leben in die Welt, sind die Grundlage der Verpflichtung, am Leben zu erhalten. Maimonides geht jedoch über diese Pflichten hinaus und schließt die Pflicht, den Gerto-Schaf am Leben zu erhalten, in das Gebot des Almosengebens ein. Das heißt, er sieht sie als Teil der Verleihung weitgehender sozialer Rechte an und beschränkt sie nicht auf medizinische Situationen. So schließt Maimonides in die Definition des Gebotes des Almosengebens, in dem es um die Pflicht geht, die Schwachen zu stärken, auch den Gerto Schaf ein. Und das 195. Gebot ist, dass uns befohlen ist, Almosen zu geben, die Schwachen zu stärken und ihnen großzügig zu geben. Und dieser Befehl wurde bereits in wechselnden Worten gegeben. Er, gepriesen sei er, sagte: Öffne, ja, öffne deine Hand. Deuteronomium 15,8. Und dann halte ihn fest wie einen Ger unter Schaf und es lebe dein Bruder mit dir, aus unserem Text in Levitikus 25. Und die Absicht in all diesen Formulierungen ist, dass wir unseren Armen helfen und sie stärken, sodass sie genug haben. Ja, so schreibt er im Buch der Gebote und dann noch weiter. Und so scheint mir, dass man sich dem Gerto Schaf gegenüber im Respekt und in der Wohlfahrt verhält wie einem Israeliten gegenüber. Denn es ist uns befohlen, sie am Leben zu erhalten, wie es heißt, dem Ger, der in deinen Toren ist, gib ihn und er wird ihn essen. Und da geht es um das Kadaveressen, das hatten wir beim letzten Mal. Selbst hinsichtlich der Nochrim befahlen die Weisen, ihre Kranken zu besuchen und ihre Toten mit den Toten Israels zu bestatten und ihre Armen in der Allgemeinheit der Armen Israels zu ernähren, um des Friedens willen. Denn es heißt, gut ist der Ewige zu allen und sein Erbarmen über allen, die er gemacht hat. Und ihre Wege sind angenehme Wege und all ihre Pfade sind Frieden. So in den Halachot für Könige. Ja, das wären hier sozusagen die Aussagen über die Pflichten, die man einem Ger gegenüber hat. Wie weit die gehen. Ja, dazu Anmerkungen. Frau Sturms.
Ja, der Begriff Pflicht am Leben zu erhalten, der wird ja unterschiedlich weit gedeutet. Da gibt es ja die Ausfaltungen zwischen bei der Geburt unterstützen, da gibt es dann aber auch die finanzielle Hilfe, das Verbot von Wucher und manche Textstellen legen ja darüber hinaus noch eine viel größere Empathie nach. Und ich finde den Aspekt jetzt unheimlich interessant, uns dem nochmal zu nähern, wie das zu verstehen ist, gerade wenn wir jetzt den heutigen Konflikt uns anschauen und eben uns da die Situation ansehen, wie wir mit dem Gerto Schaf umgegangen wird.
Ja, das klingt sicher in dem Sinne wie eine schöne Idylle, die nicht unbedingt Realität ist. Andererseits muss man natürlich sagen, solange wir von dem Staat Israel selber reden, und damit befassen sich auch hier die Verfasser, die nichtjüdischen Einwohner sind ja Staatsbürger. Und als solche haben sie natürlich von Staats wegen Sozialversicherung, Krankenversicherung, also rein offiziell, legal sind sie da auch voll gleichgestellt und haben also alle sozialen und medizinischen Rechte. Das ist schon mal, und diese Rechte haben auch die Einwohner von Ostjerusalem, die ja seit 1967 unter israelischer Herrschaft sind und die keine Staatsbürger sind, aber im Unterschied zu den Einwohnern der Westbank haben sie zumindest diese Rechte auch. Das ist also ein ganz wichtiger Unterschied. Und eben in der normalen Diskussion wird das gar nicht so sehr jetzt halachisch, religiös diskutiert, sondern man nimmt das mehr oder weniger als klare Vorgaben, die der Staat gibt, auch hin. Aber ich denke schon, es ist wichtig zu sehen, dass das wirklich ein religiöses Gebot ist und auch wie die Verfasserin ja schreibt, dass es eigentlich die Mehrheit der Ausleger ist, die es nicht minimalistisch auslegt, sondern in der Gefolge von Maimonides noch viele andere sind. Und das ist ja ein wichtiges Kriterium, um die geltende Halacha zu bestimmen, dass es eben die Mehrheit der Ausleger es so sieht. Und da würde natürlich auch dafür sprechen, dass man eben die weitere Auslegung nimmt. Anita.
Ja, ich wollte fragen, inwiefern diese Auslegungen eine Rolle spielen im Kontext von momentanen Übergriffen, die ja auch von orthodoxen, ultraorthodoxen in der Altstadt, wir hatten ja neulich den Fall, haben wir gestern kurz darüber gesprochen, von der französischen Nonne, ob das in der Öffentlichkeit dann auch diskutiert wird oder ob sich da Rabbinen zu Wort melden, um darauf hinzuweisen und zu sagen, es geht ja nicht nur darum, dass es eine Feindseligkeit ist, sondern dass es auch ein Brechen im Grunde genommen der Halacha ist.
Gibt es durchaus auch. Also es gab, ich habe es in Kopie bekommen, ich konnte nicht feststellen, aus welcher Zeitung es war, aber es wurde ein Artikel veröffentlicht, wo erklärt wurde, dass eben die Rücksichtnahme, also da ging es speziell dann um Christen, also jetzt gar nicht um Geher, sondern eben infolge des Angriffs auf die Nonne, wo eben auch betont wurde, das sei eben sozusagen nicht nur ein taktisches Argument, wie stehen wir da der Welt gegenüber, wenn wir uns so benehmen. Sondern dass es auch eine moralische Pflicht sei und das eben auf Basis der Tora zu begründen. Es gibt durchaus Leute, die das machen. Und es gab ja auch einen Solidaritätsbesuch dann vorgestern in der École Biblique, wo die Nonne arbeitet, wo einige Dutzend Leute da waren und war von einer religiösen Organisation organisiert und die das natürlich erklärt haben. Es gab auch eine Unterschriften von, ich glaube, etwa 300 Akademikern, die sich da dagegen ausgesprochen haben. Also das gibt es schon, aber wie wir ja auch schon mehrmals gesagt haben, es gibt diese Rabbiner durchaus, die da ganz klar gegengehen. Es gibt auch in ein paar Tagen, auch per Zoom, wird es auch eine Diskussion geben zu dem Thema, wie die Halacha sich den Christen gegenüber verhält. Also sowas gibt es im Moment wirklich sehr viel. Aber es ist natürlich, die einen hören sich das an und die anderen hören sich das an. Ja, dass eben diese beiden Seiten der orthodoxen Öffentlichkeit doch sehr voneinander getrennt sind und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der die Dinge eben völlig anders sieht, sich das anhören wird, nicht allzu groß ist. Denke, was noch spannend ist in dem Text von Levitikus 25, ist, dass ja gerade das Verhalten dem Entschuldigung, vermögensschwachen Bruder gegenüber eben an dem Geher gemessen wird. Man müsste ja eigentlich meinen, das Logischere wäre andersrum, dass man eben eine gewisse Verpflichtung dem schwachen Bruder gegenüber hat und dann sozusagen großzügigerweise das auf den Geher ausweitet. Und es funktioniert ja genau andersrum in dem Text der Tora. Und das ist, denke ich, schon auch relativ provokativ. Und fast kommen wir eigentlich dazu. Wir hatten ja in Levitikus 19 gesehen, es gibt eben zwei Gebote, den Nächsten zu lieben und den Geher zu lieben. Und man macht vielleicht diesen Unterschied, dass es eben, es gibt Leute, die zu unserer Religionsgemeinschaft gehören und Leute, die nicht dazu gehören. Aber letztlich gilt dasselbe für sie. Unterm Strich kommt man dazu auch irgendwo. Das würde ich sagen, legt der Text in Levitikus 25 schon nah, wenn man eben den armen Bruder genauso behandeln soll wie einen Geher. In dem Sinne, denke ich, ist der Text nochmal ja auch eine wichtige Weiterentwicklung von dem, was wir in Levitikus 19 gesehen haben. Ja, soweit die halachische Diskussion zu dem Thema. Und es gibt natürlich, das hatten wir ja auch schon kurz angesprochen, auch ja eher metahalachische, eher theologische Überlegungen zu der Bedeutung des Ger. Und ich habe jetzt ja ein paar Texte rausgesucht, die eben auch das Ger-Sein als eine grundlegende jüdische und ich denke, man kann durchaus die Folgerung ziehen, auch als eine grundlegende menschliche Verfassung sehen. Hier ist auch nochmal ein Text von Yaakov Nagen wieder, der eben den Begriff Geher in der Bibel angeschaut hat und ihm jetzt jenseits der halachischen Vorschriften schreibt er hier Folgendes. Ein weiterer wichtiger Punkt, der sich aus der Vertiefung in die Bibel ergibt, ist, dass sich das Bewusstsein des Gärseins nicht nur auf das Verhalten dem anderen gegenüber richtet, sondern ein grundlegendes Bewusstsein des Volkes Israel sich selbst gegenüber ist. Unser Vater Abraham stellt sich den Einwohnern Kanaans gegenüber als Geer und Toschaf vor. Geer und Toschaf bin ich mit euch. Genesis 23, 4, das ist da, wo er die Grabhöhle für Sarah kaufen möchte und mit dieser Aussage ja auch klar macht, ich habe keinen Anspruch hier auf irgendwelches Land, aber ich möchte etwas kaufen, damit ich meine Frau begraben kann. Abraham wird der künftige Hinabzug seiner Nachkommen nach Ägypten angekündigt. Bereits aus dieser Ankündigung, noch vor der Geburt des Volkes Israel und seiner Herausbildung in Ägypten, ergibt sich die Frage der Bedeutung des ägyptischen Exils. Nach dem Auszug aus Ägypten werden viele Gebote in der Tora, die sich auf den anderen und den Geher beziehen, damit begründet, dass wir Gerim in Ägypten waren und an der Bedeutung dessen, was es heißt, in einem Land zu sein, in einem fremden Land zu sein, gelitten haben. Aber es scheint, dass dies nicht nur ein Nebenprodukt des ägyptischen Exils ist, sondern Teil seines Sinns von Anfang an. Und er sagte zu Abram, wisse, ja wisse, dass dein Same Geer sein wird in einem Land, das nicht ihrer ist. Und man wird sie versklaven und sie hart behandeln 400 Jahre. Und auch das Volk, dem sie Sklaven sein werden, richte ich. Und danach werden sie hinausziehen mit großem Besitz. Genesis 15, 13 bis 14. Bereits zu diesem Zeitpunkt teilte der ewige Abraham mit, dass das Volk Israel sich herausbilden wird in einer schweren Begegnung mit Leiden, harter Behandlung und Versklavung, die einem Geer widerfahren können von dem Volk, das Bürger des Landes ist, und mit der harten Strafe, die dem versklavenen Volk auferlegt werden wird. Und auch das Volk, dem sie Sklaven sein werden, richte ich. Unser Gärsein in einem Land, das nicht ihrer ist, gehört zum Herzen unserer jüdischen Geschichte. Auch die einschneidende Kritik an einem negativen Verhalten dem Gär gegenüber gehört zu den Grundlagen des Bundes mit dem Land, der mit Abraham geschlossen wurde. Diese Tatsache kann auch der Erzählung von der Flucht Moses nach Midian Bedeutung verleihen. Mose, dem scheinbar die harte Erfahrung des Gärseins erspart wurde, weil er im Palast Pharaos aufwuchs, musste Exil und Gärsein erfahren, um die Fähigkeit zu erhalten, das Volk Israel zu führen. Und er besiegelt tatsächlich die Bedeutung der Erfahrung des Gärseins mit dem Namen, den er seinem Sohn gibt. Und sie gebar einen Sohn und er nannte ihn Gershom. Denn er sagte, Ger war ich in einem fremden Land. Exodus 2, 22. Die Gestaltung des Verhaltens zum Ger bildet sich weiter hinaus vor dem Auszug aus Ägypten. In dem Abschnitt, der mit dem ersten Gebot beginnt, das Israel befohlen wird. Im weiteren Verlauf des Abschnitts, in Verbindung mit den Geboten für das Pessachopfer, wird sofort der Status der Gerim und Toschavim und der Anteil an dem Ereignis behandelt. Und wenn sich bei dir ein Geer aufhält. Das heißt, bereits in diesem Abschnitt, dem Augenblick der Geburt des Volkes Israel durch die Annahme des ersten Gebots, dieser Monat sei euch der erste der Monate, Exodus 12, 2, wird ausführlich auf das Verhalten dem Geer gegenüber eingegangen. Daraus ergibt sich, dass die Präsenz von Gerim mit uns kein historischer Unfall ist, sondern Teil der göttlichen Sicht hinsichtlich der angemessenen Lebensweise im Heiligen Land. Das Zentrale an der Erfahrung des Gerseins im Leben des Volkes Israel ergibt sich auch aus der Tatsache, dass wir nicht nur in Ägypten Gerim waren. Das Buch Levitikus bringt eine enorme Neuerung. Auch in unserem Land, in unserer Heimat, die sich in unserem vollständigen Besitz befindet, sind wir nur Gerim. Und das Land soll nicht auf Dauer verkauft werden, denn mir ist das Land, denn Gerim und Toschavim seid ihr mit mir. Levitikus 25, 23, also dasselbe Kapitel, aus dem wir gerade den Text hatten. Im Gegensatz zu allen Völkern, die nur Gerim sind, Wenn sie sich in einem Land, das nicht ihrer ist, befinden, muss das Volk Israel, das den absoluten Besitz des Heiligen, gepriesen sei er, an seiner Welt anerkennt, die Erfahrung des Gerseins auch in seinem eigenen Land durchmachen. Sifra, der halachische Midrasch zu Levitikus, zu diesem Abschnitt lehrt, dass dies eine Erfahrung ist, die sich durch die Geschichte des Volkes Israel hindurchzieht. Denn Gerim und Toshavim seid ihr, macht euch nicht zur Hauptsache. Ebenso heißt es, den Gerim sind wir vor dir und Toshavim wie all unsere Väter. 1. Chronik 29, 15. Und so sagt David, der eben als der Verfasser der Psalmen gilt, denn Ger bin ich mit dir und Toshav wie all meine Väter. Psalm 39, 13. Ja, und zu diesem wichtigen Vers, Levitikus 25, 23, und das Land soll nicht auf Dauer verkauft werden, denn mir ist das Land, denn Gerim und Toshavim seid ihr mit mir. Noch zwei andere Texte, der eine von Rabbi Jeschaja Halevi Horowitz, geboren in Prag, 1558, dann aber hier eingewandert und in Tiberias gestorben, wo auch sein Grab in der Grabanlage des Maimonides verehrt wird. Also jemand, dem es wichtig war, in das Land zu kommen. Aber er schreibt, das Prinzip, das daraus hervorgeht, die Einwohner des Landes müssen demütig und wie Gerim sein und sollen es nicht zur Hauptsache machen, sich mit Macht niederzulassen. Das bedeutet, denn Gerim und Toshavim seid ihr mit mir. Wenn ihr euch in Frieden niederlassen wollt, dann seid Gerim. Und ein Text von Rabbi Moshe Chaim Ephraim, der Enkel des Baal Shem Tov, ganz wichtig als Begründer des Chassidismus. Denn Gerim und Toshavim seid ihr mit mir. In typologischer Auslegung ist dies zu verstehen, wie ich es von einem Weisen über den Vers, ein Ger bin ich im Land, verbirg vor mir nicht deine Gebote, Psalm 119, 19 gehört habe. Denn von der Natur der Welt ist bekannt, dass derjenige, der ein Ger ist, niemanden hat, an den er sich anhaften kann, dem er sich nähern kann und ihm alles, was ihm geschehen ist und sein ganzes Herz erzählen kann. Er hat keinen Gefährten, weder einen Juden noch einen Nichtjuden. Aber wenn er einen Ger wie er sieht, dann erzählt jeder seinem Gefährten alles, was ihm geschehen ist. Und es ist bekannt, dass der Heilige, gepriesen sei er, wie ein Ger ist in dieser Welt, dass er niemanden hat, über dem er die Gegenwart seiner Herrlichkeit, gepriesen sei er, weilen lassen kann, denn klein sind wir. Und das ist es, was König David, der Friede sei über ihm, betete. Ein Ger bin ich im Land. Auch ich möchte kein Einwohner dieser Welt sein, und ich bin nur wie ein Ger in dieser Welt. Daher verbirg vor mir nicht deine Gebote. Wie ein Ger vor seinem Gefährten, dem er sein ganzes Herz erzählt. Und dies ist die typologische Auslegung in dem Vers, den Gerim und Toshavim. Wenn du in dieser Welt wie ein Ger bist und Toshav in der kommenden Welt, dann seid ihr mit mir. Denn ich bin ebenfalls Ger in dieser Welt und daher werde ich meine Gebote nicht vor euch verbergen. Soweit diese eher theologischen Texte. Dazu Anmerkungen. Brigitte.
Ja, sehr spannend. Diese Texte hat wohl lange keiner mehr gelesen, der heute am Werk ist. Sonst würde das ja vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ich meine, das ist natürlich auch, wir sind ja fast philosophische Gedanken dazu, welche Stellung hat der Mensch in dieser Welt. Aber es ist ja trotzdem spannend, dass das hier mit dieser Frage nach dem Fremden verbunden ist. Ja? Ja, sehr schön, aber auch sehr schade, dass es so unpopulär ist mittlerweile.
Ja, ich glaube wirklich, der Vers aus Levitikus, ihr seid mir Gerim und Toshavim im Land, ist einer der im Moment am meisten vergessenen Verse in Bezug auf den Anspruch auf das Land hier. Natürlich, gerade chassidische Auslegung hat eben die Tendenz, mehr Dinge spirituell als auf eine so handfeste Weise zu lesen. Frau Sturms.
Moment. Ja, ich denke nochmal an die Jesuszeit, die Zeit der Okkupation, der Fremdherrschaft. Das war ja auch eine Erfahrung des Geher und des Toschav im eigenen Land sein. Und das zieht sich ja auch durch die jüdische Geschichte immer wieder hindurch und als Fremder unter fremdem Leben versuchen, Nähe zu Menschen zu finden. Das wird ja auch genannt, in dem. Und ich werde erzählen von dem, was mich bewegt und was mich verbindet. Ich kann eigentlich mich nur Frau Junge anschließen. Es ist mir irgendwie unverständlich, dass diese Gedanken, die so tief sind und die auch den Machtanspruch eigentlich ganz deutlich begrenzen, irgendwo vergessen sind. Also es geht ja auch im Grunde genommen, was ist gute Herrschaft in diesen Gedanken? Und wie kann ich gute Herrschaft ableiten, aus meinem Glaubensverständnis heraus oder aus der Art und Weise, wie Menschen miteinander leben? Also ich bin völlig begeistert von den Auslegungen und von den Gedanken und von der Tiefe, die da drin steckt.
Ja, Anita.
Ja, mir ist noch aufgefallen bei Abraham Mose, ich habe gedacht, ob man nicht sogar die Schöpfungserzählung und die Vertreibung aus dem Paradies auch noch mit aufnehmen könnte, zu sagen, das ist ja auch eigentlich eine, da steckt dahinter auch das Fremdsein auf der Erde und das sich auseinandersetzen müssen und eben nicht in dieser ursprünglichen Einheit mit Welt und Schöpfung zu leben und die Unfähigkeit im Grunde genommen sich, das wiederholt sich ja in gewisser Weise dann in der Noah-Geschichte nochmal. Also da gibt es durchaus, glaube ich, auch einen roten Faden, den man so ziehen könnte, halt immer wieder zu sagen, man ist im Grunde genommen, man schafft das gar nicht, in dieser Einheit zu leben und ist auch deswegen im Grunde genommen immer fremd in dieser Ordnung. Und dann habe ich noch die Frage zum Thema Land, also das Brachliegenlassen des Landes, ob das auch in der Logik dieser, wie man das Land behandelt, liegt.
Ja, fangen wir mit dem letzten an. Das Brachliegen, das ist genau der Kontext, in dem der Vers in Levitikus kommt, nachdem vorher die Vorschriften über das Brachjahr und über das Juweljahr, das 50. Jahr kommt, wird das sozusagen als Begründung gegeben, warum man eben alle 7 Jahre aufhören soll, das Land zu bearbeiten, um damit ein Zeichen zu setzen, dass man weiß, es gehört einem nicht wirklich. Und ja, ich glaube wirklich, das hat etwas mit wirklich den historischen, politischen Veränderungen zu tun. Offensichtlich konnte jüdische Auslegung wunderbar mit dem Ger sein leben, solange man ja wirklich Ger war und das dann auch in hochkarätigen theologischen Überlegungen bringen. Und heute ist wohl irgendwo eher das Gefühl da, hier, wir wollen endlich aufhören, Gerim zu sein. Wir haben endlich sind endlich unser Land zurückgekehrt, haben endlich einen souveränen Staat. Und es ist jetzt nicht unbedingt das, was wir wollen, uns an die Bedeutung des Gerseins zu erinnern, aber das ist natürlich problematisch, denn aus biblischer Perspektive her bleibt das eine grundsätzliche Erfahrung. Und auch wenn es eben David in den Mund gelegt wird, müsste man ja sagen, David war ja souveräner König und trotzdem bezeichnet er sich als Ger. Auch da, denke ich, kann man einen Hinweis darauf finden, dass auch in Zeiten, wo man Unabhängigkeit hat, das Ger-Sein doch aktuell ist. Und ich denke, was du sagtest, Anita, dass man das weiter bis in die Paradieseserzählung und die Sintflut ziehen kann, ist überhaupt keine Frage. Und das haben auch jüdische Ausleger getan. Yaakov Nagen hat sich eben konzentriert sozusagen auf das, was das für das Volk Israel bedeutet. Aber letztlich kann man sagen, die Geschichte Israels eben mit der Sehnsucht nach dem Land, das verheißen ist und das dann Ewigkeiten braucht, bis man es bekommt, ist im Grunde genommen ein Beispiel für das Schicksal des Menschen, der aus dem Paradies vertrieben ist und dorthin wieder zurückkehren möchte. Und in dem Sinne eben, dass das Gehrsein etwas Allgemeinmenschliches ist und durchaus nicht auf das jüdische Volk begrenzt ist, was ja auch, denke ich, in dem chassidischen Text eben über David, der eben sich ja immer also als Geher, als nicht heimisch auf dieser Welt letztlich bezeichnet. Da geht es überhaupt nicht um das Land Israel, sondern dazu sagen, ich habe hier auf Erden keine wirkliche Heimat. Und von daher denke ich eben, alles, was hier über Israel gesagt wird, gilt letztlich für jeden Menschen auch dann. Call.
Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob das ketzerisch ist, aber auf welche Texten begründen sich dann die Leute, die heute sagen, von wir wollen kein Ger mehr sein? Wir haben jetzt unser eigenes. Auf welche Texten gründen die sich denn? Und welche alte Kommentare, die dafür auch gegeben hat, dann man die nicht diese Texte
Naja, ich
so
glaube, man kann nicht so weit
haben.
gehen, dass sie ausdrücklich sagen werden, wir wollen kein Geher sein. Das ist irgendwie was, was, würde ich sagen, im Unterbewusstsein da ist. Und warum man eben den Schwerpunkt auf andere Texte liest. Ich denke, wir sind alle, auch die Rabbinen, wir sind alle selektiv und haben Texte, die wir vorziehen und Texte, die wir nicht so gerne haben. Und wir haben ja schon gesehen, wie man im Grunde genommen alles das Wunderbare, was über den Gertuschaf gesagt wird, wenn man bestimmte Leute da rausnimmt, weil man sagt, dass die Götzendiener sind, oder wenn man das enger fasst, zu sagen, sie müssen formal die noachidischen Gebote übernommen haben, dann wird selbst auch für die Muslime gelten, obwohl sie keine Götzendiener sind, aber eben der formale Akt fehlt. Also man kann in der Halacha Begründungen dafür finden, das so zu lesen. Und es sind eben Dinge, die in der rabbinischen Tradition nicht so gelesen worden sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, obwohl alle diese orthodoxen Leute sich natürlich offiziell und ich glaube auch wirklich in ihrem subjektiven Bewusstsein ehrlich als Nachfolger oder in der rabbinischen Tradition stehend sehen, ist hier was passiert, dass die rabbinische Tradition eigentlich nicht mehr in, wie sie war, übernommen wird, sondern dass sie es dass hier mehr ein fundamentalistischer Blick auf die Bibel direkt ist. Es gibt auch einen Forscher, Amnon Raskrakotzki, der hat das auch ein bisschen verglichen, eigentlich mit dem hauptsächlich protestantischen Bibellektüre zu Beginn der frühen Neuzeit, wenn die Puritaner begonnen haben, die Bibel so zu lesen, die gibt uns ein Modell, wie ein Staat aussehen soll. Leute wie Cromwell dann oder als sie den amerikanischen Kontinent erobert haben, zu sagen, das ist das neue verheißene Land. Sozusagen ein Nachleben, wir leben die biblische Zeit nach. Wir sind der neue Josua, wir sind der neue Mose. Und das ist im Grunde genommen das, was zunächst der säkulare Zionismus gemacht hat und dann schließlich auch der religiöse Zionismus. Und da zitiert man zwar haufenweise Bibeltexte und auch rabbinische Quellen, aber es ist letztlich ein ganz anderer Zugang dazu. Man hat eigentlich fast diesen rabbinischen Filter, wie er ursprünglich gemeint war, ausgeschaltet. Und dann geht er eben direkt auf bestimmte biblische Texte ein.
Okay, danke.
Und ich glaube, das ist schon, ich meine, das ist an jeder Religion so, man kann aufgrund der heiligen Texte alles finden, was man will. Es gibt immer einen Text, der in die Richtung geht, die man will. Wenn Sie gucken gehen würden, welche Texte die Kreuzfahrer benutzt haben, wenn Sie auch sagen, wo kommen die Texte denn her? Da können wir überhaupt nichts mit anfangen. Also, und genauso ist es natürlich im Judentum, dass es auch diese Traditionen gibt und heute sich eine Verschiebung ergibt, während man eben so in den letzten 200 Jahren eher seine große Aufklärungstendenz gab, man Judentum eher universalistisch interpretieren wollte, jetzt eben zumindest im Land Israel mehr die Tendenz kommt, die partikularistischen Sachen hervorzuheben. Aber ich denke, es ist wichtig, eben auch um die Existenz dieser Texte zu wissen, um auch nicht irgendwo, also einerseits wahrzunehmen, welche anderen Interpretationen es gibt, aber auch nicht sich der Frustration hingeben zu müssen, es gibt nichts anderes, sondern auch zu sehen, dass man Dinge durchaus anders sehen kann, auch wenn man es den Leuten, die es anders sehen, vielleicht nicht unbedingt kommunizieren kann. Aber es ist, glaube ich, so für den eigenen Ausgleich und die eigene Perspektive ganz wichtig, das so zu sehen. Ja, ich hätte dann gedacht, dass wir doch noch ein bisschen auch in die neutestamentlichen Texte, die sich ja ausdrücklich mit dem Liebesgebot für den Nächsten befassen, gehen. Und der Text, aus dem das kopiert ist, das ist der sogenannte jüdische Kommentar zum Neuen Testament. Der ist vor einigen, ja, glaube ich, schon Jahrzehnten, ist, glaube ich, die englische Ausgabe, wurde der verfasst eben von jüdischen Forschern, hauptsächlich englischsprachig. Ich glaube, es waren auch einige Israelis dabei. Jedenfalls ist er auf Englisch zunächst erschienen. Eben aufgrund der Kenntnis jüdischer Quellen das Neue Testament letztlich als einen Text zu lesen, der ja auch zumindest mehrheitlich von Juden geschrieben worden ist und von daher auch die Perspektiven zu sehen, die man eben als jüdischer Leser des Neuen Testaments hat. Es gab solche Versuche natürlich auch schon früher, auch von christlicher Seite. Es gibt noch den als altes Standardwerk den Kommentar von Strack-Willerbeck, der viele Parallelen aus den rabbinischen Schriften, eben gerade zum Talmud, zum Neuen Testament gebracht hat. Auf jeden Fall eine verdienstvolle Quellensammlung. Heute insofern vom Ansatz her ein bisschen überholt, weil man damals noch der Meinung war, die jüdischen Quellen sind in jedem Fall älter, weil eben das Christentum die Tochterreligion ist, während man heute ja eher von der Geschwisterreligion spricht. Denn die Talmud-Texte sind natürlich jünger als das Neue Testament. Wir können nicht sagen, wann sie zum ersten Mal mündlich überliefert wurden, aber zumindest die schriftliche Niederlegung ist um einige Jahrhunderte später. Und von daher, also solche Linien zu ziehen, ist schwierig, aber eben wie es dieser Text, den wir jetzt vor uns haben, zeigt, doch irgendwo parallele Denkmodelle zu zeigen. Ich denke, dafür kann das helfen. Und wir haben dazu jetzt eben bei den drei Synoptikern eben die Frage der Pharisäer an Jesus, also bei Matthäus ist es in Kapitel 22, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, das ist dann unten zum Kommentar, wird auch darauf hingewiesen, dass die Gesetzeslehrer in den Evangelien nur in Erscheinung treten, um Jesus auf die Probe zu stellen. Und als Erklärung eben auch wie man überhaupt auf die Frage kommt, welches Gebot ist das Wichtigste, weil es solche Versuche eben auch in der rabbinischen Literatur gegeben hat. Man hat einerseits eben die 613 Gebote, aber andererseits, und natürlich muss man sie ja nicht alle einhalten, aber man möchte es schon auch irgendwie eine Hierarchie haben. Und es werden hier einige talmudische Quellen, der babylonische Talmud Makot 23b, Sukkah 49b kommen. Und die Antwort Jesu ist eben einerseits das Schma Israel, also das jüdische Glaubensbekenntnis, könnte man sagen, an den Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und die Ausleger haben sich hier entschieden, einen Text aus der Mishnah Avot anzuführen, wo es heißt, die Mishnah Avot ist eigentlich ein Traktat mit weisen Sprüchen, könnte man sagen. So ähnlich christlicherseits wäre eine Parallele vielleicht die Aussprüche der Wüstenväter, ungefähr in derselben Zeit, etwas jünger. Auf drei Dingen ruht die Welt, auf der Tora, auf dem Gottesdienst und auf den Werken der Barmherzigkeit. Und diese Verbindung der beiden Gebote, der Gottesliebe und der Menschenliebe zu einem höchsten Gott, die Jesus hier vornimmt, findet sich eben auch in älteren jüdischen Quellen. Das sind ja allerdings sogenannte apokryphe Texte, die nicht in den jüdischen Kanon eingegangen sind. Nämlich sind das nämlich hier die Testamente der Väter. Also es gibt ein griechisch erhaltenes Buch, das die Testamente der 12 Söhne Jakobs sind. Und wir haben eben das Testament Issachars und das Testament Dans, die auch diese Verbindung machen. Das sind auch Texte, die Testamente der Patriarchen, in denen es auch christliche Interpolierungen gibt. Also von daher ist es nicht immer ganz so einfach zu sagen, ob das wirklich genuin jüdisches Gut ist oder ob das vielleicht eben schon christlich auch weitergeschrieben ist. Ja, so viel zu der Stelle bei Matthäus, bei Markus 12. Wird auf Hillel hingewiesen, der mit einer ähnlichen Frage konfrontiert wird. Und hier wird nur das Ende gebracht: Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Aus dem babylonischen Schabbat, babylonischen Talmud Schabbat 31a. Und den ganzen Abschnitt habe ich Ihnen nochmal auf unserem Textblatt gegeben, die Situation, die dort ist. Wiederum ereignete es sich, dass ein Nicht-Jude vor Schamai trat. Also Schamai ist der sozusagen der Kollege Hillels, die beiden, die die führenden Gelehrten ihrer Zeit waren, aber eben normalerweise unterschiedlich ausgelegt haben. Und das Haus Schamai gilt als das strengere und das Haus Hillel als das sanftere. Und interessanterweise, die Halacha ist nach dem Haus Hillel und nicht nach Schamai festgelegt worden. Also das als Hintergrund. Ja, also wiederum ereignete es sich, dass ein Nichtjude vor Schamai trat und zu ihm sprach: Nimm mich in das Judentum auf, mit der Bedingung, dass du mich die ganze Gesetzeslehre lehrst, während ich auf einem Fuß stehe. Da stieß er ihn mit der Elle, die er in der Hand hatte, fort. Darauf kam er zu Hillel und sagte natürlich dasselbe. Dieser nahm ihn auf und sprach zu ihm: Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Gesetzeslehre. Alles andere ist nur die Erläuterung. Gehe und lerne sie. Also auch hier so die Diskrepanz zwischen einem Hauptgebot, aber doch anderen Dingen, die man weiter lernen soll. Und natürlich sagt Hillel sozusagen wink, wink mit dem Zaunpfahl zu sagen: Du hast mir gerade was Unverschämtes von mir verlangt und denk mal darüber nach, ob du wolltest, dass ich dich auch in eine solche Situation gebracht hätte. Das ist eigentlich die Ironie, die in der Geschichte liegt. Ja, zurück zu unserem Text bei Markus. Ja, es wird noch darauf hingewiesen, eben dass der erste Teil des Gebot, das erste Gebot, das Jesus zitiert, eben dass die Liebe Gottes, dass das etwas ist, was in der jüdischen Praxis zweimal täglich gebetet wird. Das Wort Schriftgelehrter heißt es hier, trotz des Kontextes der vorangegangenen und folgenden Perikope antwortet er Jesus auf positive Art und Jesus reagiert in gleicher Weise. Das ist also auch ein bisschen der Versuch, dieses negative Bild zu korrigieren. Und die wichtigste Variante ist natürlich die bei Lukas, der nachdem er eben ähnlich wie Markus und Matthäus die Frage nach den Geboten gibt, halt die Erzählung, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter kommt. Und da haben die Kommentatoren hier eine ganze Einleitung zugeschrieben. Die Erzählung beginnt damit, dass ein Gesetzeslehrer Jesus versucht. Dadurch wird der Schriftgelehrte als ein weiterer Gegner Jesu dargestellt. Der Begriff versuchen bzw. Versuchung begegnet auch in Lukas 11,4 und führe uns nicht in Versuchung. Indem er Jesus auf die Probe stellt, nimmt der Gesetzeslehrer die Rolle Satans ein, wie wir es eben bei der Versuchung Jesu durch Satan in Lukas 4,12 sehen. Seine Frage ist ebenso fehlgeleitet. Ewiges Leben ist kein Luxusgut, das man durch eine bestimmte Handlung erwerben kann. Es ist ein unverfügbares Geschenk. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Was steht im Gesetz geschrieben? Der Gesetzeslehrer antwortet mit einer Kombination aus Deuteronomium 6,5 zur Gottesliebe und Levitikus 19,18 zur Nächstenliebe. Gemäß Rabbi Akiva das höchste Gebot der Tora. Das hatten wir in einem unserer Texte gesehen. Die beiden Verse werden auch anderswo im jüdischen Gedankengut kombiniert. Bei Matthäus 22, 37 und Markus 12, 19 bis 31 bilden beide zusammen Jesu höchstes Gebot. Obwohl einige Kommentare die Räuber als jüdische Robin Hoods schildern, die durch zu hohe Steuerlast und Verstädterung von ihrem Land vertrieben worden seien und die gegen ihre sozioökonomische Entrechtung rebellierten, indem sie von den Reichen nahmen und den Armen gaben, sagt der Text nichts Derartiges. Das Wort für Räuber, Lestes, vergleiche das hebräische Listim, steht für Gewaltverbrecher. Entgegen der weit verbreiteten Ansicht gehen auch der Priester und der Levit nicht wegen ritueller Unreinheit an dem Verletzten vorbei. Tobit und Josephus bezeugen das starke jüdische Bedürfnis nach der respektvollen Behandlung Verstorbener. Während Levitikus 21 Priestern das Berühren von Leichen mit Ausnahme engster Angehöriger verbietet, stellt die Mischna Nasir 7.1 fest, ein Hohepriester und ein Geweihter dürfen sich an einem Toten aus Pflicht verunreinigen. Ein Toter aus Pflicht ist ein Toter, der keine Angehörigen hat, die sich um sein Begräbnis kümmern, der auf dem Feld liegend tot gefunden wird. Und in diesem Falle darf man sich eben, selbst wenn man ein hoher Priester sogar ist, verunreinigen. Und eigentlich muss man eigentlich auch alles stehen und liegen lassen. Und andere Gebote sind weniger wichtig, wie zum Beispiel das tägliche Gebet verrichten, sondern man muss für sein Begräbnis sorgen. Leviten ist der Kontakt mit Leichen nicht verboten. Dafür, dass die rituelle Reinheit hier nicht im Mittelpunkt steht, spricht auch, dass der Priester nicht nach Jerusalem hinaufzieht, wo Unreinheit ihn von der Teilnahme am Tempeldienst ferngehalten hätte, sondern aus der Stadt hinabzieht. Katabaino. Der Priester und der Levit stehen also nicht für Angelegenheiten der kultischen Reinheit, sondern der jüdischen Gemeinschaft. Juden gehörten damals wie heute grundsätzlich zu einer von drei Gruppen: Priestern, Kohanim, die von Aaron abstammten, Leviten, die sich auf Levi, Aarons Vorfahr, zurückführen, und Israeliten, die von den anderen Nachfahren Jakobs abstammen. Die Erwähnung der beiden ersten Gruppen geht der dritten voraus. Das Gleichnis schockiert dadurch, dass die dritte Person hier nicht der erwartete Israelit ist, sondern der unerwartete Samaritaner, ein Gegner der Juden. So spielt das Gleichnis auf 2 Chronik 28, 8 bis 15 an, wo gegnerische Samaritaner jüdische Opfer pflegen, erst recht, da es die Frage des Gesetzeslehrers in einen neuen Zusammenhang stellt. Der Gesetzeslehrer fragte nämlich: Wer ist mein Nächster? Jesus stellt die Frage in einen neuen Zusammenhang. Wichtiger als die Differenzierung zwischen Nächstem und Fremden ist das Gebot, beide zu lieben, eben in dem Kapitel Levitikus 19, Verse 18 und 34. Und mehr noch, gemäß dieser Liebe zu handeln. Ja, ich weiß nicht, ob diese jüdischen Interpretationen Ihnen was Neues zum Verständnis der neutestamentlichen Texte bringen oder noch weitere Fragen da sind.
Ja, ich wollte nur das sagen, dass ich in meine Versuche, um etwas zu erklären, dieser Texte gebrauche, um die Hintergründe zu erzählen, woraus Jesus lebte, wie Joshua lebte und dacht. Und dann helfen diese Texte mir, das zu erklären. Und für manche Menschen ist das in der Tat schon, ach. Wie ist das möglich, so ungefähr? Wie ist dann die Reaktion? Ich bin sehr erstaunt, dass das so gedacht wird. Also, mir helfen diese Texte, obwohl ich die noch nicht so gut verstehe, wie ich dich gerne verstehen möchte, muss ich sagen. Also,
Ich habe auch schon den Eindruck, dass es technisch gar nicht so einfach zu verstehen ist, denn es werden rabbinische Quellen genannt. Es gibt natürlich ein Abkürzungsverzeichnis im Buch, wo man nachgucken kann, was gemeint ist, aber vielleicht wäre es hilfreicher, wenn man wirklich mehr zitieren würde und nicht nur den Verweis macht und dann eigentlich der Leser, die Leserin immer noch genauso schlau wie vorher ist. Ja, Frau Sturm schreibt, dass sie uns verlassen muss. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, aber was hier das auch ist, von es ist auch so, die Zitaten, die im Neuen Testament stehen, ich habe eigentlich verstanden, dass diejenigen, die die damals hörten oder lasen, auch in die Gruppen, die damals noch kein richtige Christen genannt wurden, dass die den Text verstanden und oft auch den Kontext, worin die standen. Also vielleicht nicht alles, aber doch etwas in der Synagoge oder bei Gesprächen gehört hatten. Und das haben wir, das empfinde ich jedenfalls, seit ich da ich bin damit wieder, leider ist das verschwunden. Und die katholische Kirche hat seit dem Zweiten Vatikanversuch Kirche versucht, und da bin ich selber dabei gewesen, um das zu erklären. In Niederlande gab es Rabbi Yehuda Askenazi, die in Amsterdam an der Katholischen Hochschule gelehrt hat und dann auch nicht nur katholische Schüler hatte, aber auch jüdische und Remonstrante und viele Sorten von kalvinistische Schüler hatte und evangelische auch ein paar. So.
Ja, ich denke, das ist wirklich auch eine der Aufgaben heute von der Auslegung des Neuen Testaments, diesen Kontext der damaligen Hörer eigentlich selbstverständlich war, wiederherzustellen. Und ich glaube, was wir hier in unserem Kontext sehen, ist zum einmal, also es ist natürlich eine provokante Frage an Jesus, sozusagen ihn auf die Probe zu stellen, was wird er jetzt sagen, was das wichtigste Gebot ist. Aber die grundsätzliche Frage stand offensichtlich im Raum. Da haben sich auch andere Leute mit befasst. Von daher ist das also nicht was absolut Exotisches. Und auch die Antwort Jesu, und das ist vielleicht schon auch, glaube ich, was heute noch, das Christentum sieht sich ja so als Religion der Nächstenliebe zu sehen, dass es auch die jüdischen Paralleltexte gibt, eben wie Rabbi Akiva, der 100 Jahre später als Jesus ist, der eben auch sagt, das ist ein großes Gebot in der Tora, deinen Nächsten wie dich selber zu lieben. Da vielleicht auch ein bisschen was sagen zu müssen, das ist eigentlich unser gemeinsames Erbe und nicht etwas, was wir sozusagen als Vorteil, als Vorrang dem Judentum gegenüber haben, sondern dass das diese Diskussionen eben auch eine innerjüdische Diskussion letztlich sind. Ja, ich fand auch einige der Anmerkungen zu der Geschichte von dem barmherzigen Samariter durchaus hilfreich, eben gerade die Betonung, es geht hier nicht um eine Ritualfrage, das zu zeigen, eben sowohl dadurch, dass eben eindeutig der Priester und der Levit nicht auf dem Weg zum Tempel sind, weil sie genau in der Gegenrichtung unterwegs sind, da sie von Jerusalem herabgehen, und eben auch, und das ist eben auch wichtig, also natürlich die Reinheit von jemandem, der im Tempel Kult ausübt, ist ein ganz wichtiges Thema, aber zumindest in der rabbinischen Tradition ist es noch wichtiger, einen Menschen, der ohne jemand anders dasteht, zu begraben, wenn er am Wegesrand gefunden wird. Und das kommt oft in der talmudischen Literatur vor. Und eben dafür soll man wirklich alles stehen und liegen lassen. Und das ist, glaube ich, gegenüber landläufigen Interpretationen von dem Gleichnis nochmal ganz wichtig, das so zu sehen, da nicht zu sehr an diese kultische Ecke zu kommen. Anita.
Ja, das wollte ich auch noch mal betonen. Das ist aber, wir haben eine lange Auslegungsgeschichte, und die Problematik ist ja auch die, dass, also ich sag mal, wir da nirgendwo frei sind im Prinzip, sondern das immer mitdenken und Pharisäer, Leviten, Priester in einer ganz bestimmten Art und Weise schon konnotiert sind. Und dann werden solche Dinge wirklich überlesen, wie dass er ja gar nicht auf dem Weg nach Jerusalem ist, sondern von dort. Also das sind ja ganz wichtige Details eigentlich, die man eigentlich nicht überlesen kann. Und trotzdem wird es dann, ich sag mal, weil man eben schon auf dieser Linie ist, wird das dann gar nicht wahrgenommen und aufgereiht in den Kontext zu sagen, hier ist wird eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Gesetz. Dabei geht es ja eigentlich darum, so verstehe ich das auch nochmal, und das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus auch eine Tradition. Das haben wir ja jetzt auch gemacht. Wir sehen ja auch immer wieder, dass es die unterschiedlichen Auslegungen gibt, die miteinander ringen. Und was anderes ist so ein Gleichnis ja im Grunde genommen auch nicht, ist im Grunde genommen die Zuhörer mit hineinzuholen und zu sagen, also hier gibt es ja einfach verschiedene Rollen und dann ist die Frage ja, wer ist denn der Nächste? Ist genauso die Frage, wer ist der Fremde, die man sich im Grunde genommen ja stellen muss. So, und die wir eben ja diskutiert haben, wo wir gesehen haben, da gibt es unterschiedliche Zugehensweise. Und dass es hier im Grunde genommen keine theoretische Debatte ist, sondern dass das Beispiel eigentlich die Möglichkeit ist, nochmal selbst in den Diskurs zu gehen, aber wir lesen es trotzdem als konkrete Handlungsanweisung. Das stimmt ja auch so im Grunde genommen nicht.
Und ich denke auch nochmal darauf hinzuweisen, eben die Provokation mit dem Samariter. Das wird natürlich schon, denke ich, auch in christlicher Auslegung so gesehen. Aber das kommt ja auch an einigen anderen Stellen im Neuen Testament zum Ausdruck, auch in der Szene von Jesus, der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen begegnet, wo sie ja auch sagt, wer betet denn nun den wahren Gott an, wir auf dem Gerizim oder ihr in Jerusalem? Die Samaritaner waren damals ja welche, die schon draußen waren. Hervorgegangen sind sie ja wohl eigentlich aus den Einwohnern des Nordreiches, das 722 von den Assyrern erobert wurde, und wo es in der Bibel eben heißt, die sind deportiert worden, was aber wohl nicht für die ganze Bevölkerung zutrifft, sondern man hat auch welche dagelassen. Und es wurden neue Völker aus anderen eroberten Teilen des Assyrischen Reiches dorthin gebracht, und da ergibt sich sozusagen eine Mischbevölkerung, die eben einerseits besteht aus alteingesessenen Nachkommen der israelitischen Stämme und dorthin Deportierten, die sich auch miteinander geheiratet haben. Einige waren hier ja auch bei unserem Seminar bei Esra und Nehemia dabei, da kommt das auch dauernd, die Frage von den Rückkehrern aus dem babylonischen Exil, die eben mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben wollen und die nicht der Meinung sind, weil es wird ja auch in Zwei Könige ja auch beschrieben, dass diese deportierten Völker eben natürlich ihre Götter mitgebracht haben und erst als sie gemerkt haben, dass sie im Land nicht zurechtkommen, darum bitten, dass ein alter Priester der israelitischen Stämme kommt und ihnen die Verehrung des Gottes Israels bringt. Aber so ganz koschere Juden sind sie eben nicht. Und historisch gesehen muss man wohl sagen, dass sie zur Zeit Jesu und sich auch noch in den Jahrhunderten vorher eine mindestens so starke Gruppe wie die sich selber als Juden bezeichnet haben, waren. Und von daher, dass vielleicht wirklich sozusagen der ultimative Fremde im Land war. Also die Römer natürlich sowieso, die kamen von außen, aber sozusagen von den Leuten, die hier lebten, und die sich ja auch auf die Tora berufen haben. Die Samaritaner erkennen ja die fünf Bücher Mose als heilige Schrift an, dass da wirklich die harte Auseinandersetzung der Zeit war. Und auch Jesu recht unbefangener Umgang mit denen, eigentlich in auch eine Apostelgeschichte wird ja auch berichtet, dass auch die Apostel in Samaria Mission machen, dass da vielleicht auch nochmal eine neue Provokation kommt zu sagen, also eben zur Zeit Jesu war klar, der Samaritaner ist der Skandal, den jetzt als den hinzustellen, der eigentlich sich als mehr seinen Nächsten liebend erweist als die Leute, die es, von denen man es erwartet hätte, weil sie dazugehören. Es ist gerade der Fremde, der Nächstenliebe übt, könnte man sagen. Und vor dem Hintergrund kann man das natürlich auch aktualisieren und fragen, ja, wen würden wir heute als Samaritaner einsetzen? Sozusagen, wer für uns die Schockperson, die käme und gegen alle Erwartungen hier hilft. Ich denke, der kurze Text zu Hillel und dem Nichtjuden, der auf einem Bein steht, die Tora lernen will. Es ist nicht genau inhaltlich das Gleiche, aber schon geht eben auf die Frage, ob man die Tora auf irgendwas zuspitzen kann. Und es ist von der Gattung her eben auch ähnlich. Sozusagen, es ist keine halachische Anweisung, sondern es ist eine Erzählung, die zeigt und Ja, die auch eine Toleranz, eben mit dem dann auch gar kein Jude ist, also eventuell Jude werden will, zeigt, zu sagen, ja, wir geben uns erstmal mit dem Zentralen zufrieden und dann kann er sozusagen weiterlernen, was sonst noch wichtig ist. Ja, wir haben hier sozusagen uns 4 Sitzungen lang mit dem Thema des Nächsten und des Ger befasst. Vielleicht kann man auch nochmal so versuchen, so eine Zusammenfassung daraus zu ziehen oder so, und Dinge, die Ihnen hängen geblieben sind, die noch auch fraglich geblieben sind.
Ja, was mir am meisten eigentlich verwundert hat in all die Zeit, dass ich mich damit schon beschäftige und nach Levitikus 19, Vers 18 gucke, das ist beinahe, oder ich weiß nicht, ob es ganz so stimmt, in der Mitte der Tora. Und da steht eben in einem kurzen Satz von technisch Gebot, Texte über Weisungen, über wie man zu handeln hat, steht eben kurz dieser kurze Satz. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, oder? Weil er ist wie du. Und das hat mich immer verwundert, dass dieser kurze Satz, da steht, so plötzlich. Das ist meine Empfindung gewesen von Anfang an und das wundert mich noch immer eigentlich.
Also wenn man genau die Worte der Tora zählt, ist das Kapitel, das in der Mitte ist, Levitikus 16, der Versöhnungstag, Yom Kippur, also ist etwas vorher. Aber ich denke, wir kommen trotzdem zu demselben Ergebnis, denn Levitikus 16 ist irgendwo auch der Punkt, wo das Buch umspringt. In all den 15 Kapiteln vorher ging es um rituelle Vorschriften, ging es um Opfer, ging es um Reinheitsvorschriften, und dann eben der Höhepunkt des Yom Kippur, zu zeigen, wie einmal am Tag, einmal im Jahr es möglich ist, sich wirklich dem Allerheiligsten anzunähern und danach dieses ganze Buch, das bisher nur Kultus und Reinheit war, bricht um und kommt mit den ganz zentralen zwischenmenschlichen Geboten. Was nicht heißt, dass es keine kultischen Gebote mehr gibt, aber sie sind zusammengeschlossen mit den zwischenmenschlichen Geboten. Und ich denke, das biblische Denken ist eigentlich eher weniger linear als in Kreisen gehen. Also man könnte Levitikus 16 als die Mitte nehmen und hätte dann so die Ausweitung auf die einen Seite, ja, es gibt kultische Vorschriften, wie man sich Gott zu nähern hat. Auf der anderen Seite gibt es eben auch die zwischenmenschlichen Gebote, die auch zeigen, wie man sich Gott zu nähern hat. Und die beiden Dinge müssen irgendwie zusammengehen. Darum ist ja auch in den prophetischen Texten nicht wenig Kritik an nur Erfüllung des Kultes gibt, sondern zu sagen, euer Kult ist wertlos, wenn ihr Blut vergießt und den Armen unterdrückt, könnt ihr auch aufhören zu beten, das bringt nichts. Und das ist vielleicht gerade, ich denke eben, vielleicht auch gerade in christlicher Sicht, wo man eben auch selten das Buch Levitikus von Anfang bis Ende durchsieht, ist oft die Tendenz zu sagen, ja, da steht doch nur was über Opfer und sonstige Sachen drin. Aber in genau demselben Buch stehen auch die ganz zentralen zwischenmenschlichen Gebote drin. Und das ist auch das Buch Levitikus.
Ja, ich meine, ich finde schon auch noch mal, also wenn man das alles zusammenfasst, auch noch mal spannend zu gucken, in was interpretiert man wann wie und dass es unterschiedliche Formen vom Fremden gibt und dass das vielleicht auch davon abhängig ist, in welcher Situation man sich gerade selber befindet. Und das ist ja das, was wir Also was jetzt nicht nur, ich sag mal, bei euch im Land Israel ein Thema ist, sondern was ja auch bei uns in Deutschland, in den Niederlanden gerade ein riesiges Thema auch ist. Und auf einmal sich auch Diskussionen verschieben und wo man gedacht hat, das ist eigentlich, ist das doch klar. Also diese Grundannahme, wir sind eigentlich alle fremd und gleichzeitig sind wir alle Gottes Ebenbild und es gilt für alle gleich und für alle gilt die Menschenwürde. Und dass es dann aber dennoch immer wieder die Möglichkeit gibt zu sagen, nee, wir gehen da doch ein Stück weit partikularistisch mit um. Das ist ja so ein, finde ich, schon auch ein Grundding. Also einerseits fand ich es schon auch erschreckend, wenn man die Texte so, die ersten Texte, die wir gelesen haben, die ich jetzt auch nicht kannte, muss ich zugeben, weil wir natürlich gerne immer die Texte, also jetzt die Texte, die wir jetzt heute gelesen haben, die waren mir schon deutlich vertrauter und die wir auch im Kontext gerne zitieren, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit dem Fremden eigentlich um? Weil es dazu so viel ja gar nicht im Neuen Testament, sondern eigentlich viel mehr Geschichten aus dem Alten Testament oder aus dem Ersten Testament gibt. Ja, das fand ich schon auch noch mal aufschlussreich und hilft natürlich auch noch mal, das grundsätzlich zu verstehen. Also dieses das Thema, dass es ja auch bei uns wahrscheinlich in der Debatte auch zwischen ja eher konservativ oder reaktionär orientierten Christinnen, die sehen bestimmte Dinge ja auch anders oder gucken anders auf diese Gebote. Und es ist schwierig, irgendwie da miteinander ins Gespräch zu kommen. Das bleibt es nach wie vor. Also das ist irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also man kann ja nicht sagen, das eine ist auf jeden Fall richtig, klar. Da gibt es schon so eine gewisse, wenn man will, eine gewisse rote Linie, aber das ist eine bestimmte Denkweise ja auch, die wir für aufgeklärt halten. Und trotzdem, wenn man in den anderen Kontexten immer nur unterwegs ist, ist es schwer, diese Grenzen zu überschreiten. Also es geht mir häufiger in so Problemdiskussionen einfach auch durch den Kopf. Und wenn man das fand ich jetzt schon nochmal hilfreich, diese Texte auch zu kennen. Und zu sehen, dass es dieses Spektrum einfach gibt. Ja.
Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Kreis wieder geschlossen hat. Wir hatten ja beim ersten Mal und so eigentlich inhaltlich, was die rabbinische Tradition zu den zwischenmenschlichen Geboten gesagt hat, uns angesehen, ohne groß zu fragen, für wen gilt das denn, sondern die alle. Und dann eigentlich diese ungeheure Weite gesehen, welche Verpflichtungen, welche Erwartungen man wirklich hat für das Verhalten den Mitmenschen gegenüber. Und in der Folge kam dann so irgendwo die Ernüchterung zu sehen. Das gilt vielleicht eben nur für den, der zur eigenen Religionsgemeinschaft gehört und wurde damit natürlich auch hochproblematisch und ausgrenzen. Und ich denke, was wir heute gesehen haben, dass es letztlich wieder zusammenkommt, dass wir gesehen haben, dass die Liebe zum Geher und die Liebe zum Nächsten eigentlich dasselbe ist. Und dass selbst wenn man Menschen von ihrer Religionszugehörigkeit, Herkunft oder sonst was unterschiedlich definiert, sie das gleiche Recht auf Liebe mit ihren ganz, und nicht nur abstrakt, sondern mit ihren ganz praktischen Forderungen und Rechten, die sich daraus ergeben haben.
Ja.
Ja, wenn sonst keine Anmerkungen mehr sind, denke ich, können wir das auch so stehen lassen. Wir haben noch zwei Treffen, wo wir uns dann mit dem dritten Aspekt unserer Überschrift, dem Feind, befassen, wo man auch wieder einen Unterschied zwischen dem Feind in dem innerjüdischen und dem Feind, der außen ist, machen kann. Auch da können sich unterschiedliche Dinge ergeben. Es war mir übrigens auch nochmal aufgefallen, als Anita also von dem eben, dass es unterschiedliche Situationen gibt, wie man sich eben als Geher oder fühlen kann. Es gibt ja auch eine Menge Forschung, die zeigt, dass eigentlich auch wirklich historisch gesehen Bevölkerung eigentlich immer Migrantenbevölkerung sind. Man muss nur lange genug in der Geschichte zurückgehen, um festzustellen, dass niemand seit Gründung der Welt irgendwo gesessen hat, sondern die Bewegung eigentlich das ist, was die menschliche Geschichte charakterisiert. Und von daher sicher auch, dass wir gerade theologisch gesehen haben, Geert zu sein, einfach eine historische Realität ist, dass menschliches Leben fließend ist, aus welchen Gründen freiwillig oder aufgrund von Naturkatastrophen, Kriegen oder wie immer. Das hat es immer schon gegeben und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Und ja, das auch nochmal zusammen mit dem theologischen Aspekt sicher ganz wichtig ist. Ja,
Ja,
dann ist.
wenn ich noch darf,
Ja, gerne.
dann das ist mir jetzt sehr deutlich geworden, weil ich im Moment zwei Bücher lese oder eine jetzt auch ganz ausgelesen habe. Der eine heißt How the World Made the West. Das ist von einer Englisch geschrieben. Ich weiß nicht, ob die Amerikanerin ist oder Engländerin, die das bis 4000 Jahre zurückschreibt, eine 4000-Year-History. Das andere ist auch von einem ursprünglich Englisch geschrieben. Das geht über die West, über The West heißt das. Ja, in der Tat, diese Bewegungen von Menschen und Menschengruppen durch die Welt. Und darum ist es so schwierig zu verstehen, wie es kommt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir so viele Erfahrungen gehabt haben, den Zweiten Vatikanskonzil haben und ich weiß nicht, was für Entwicklungen, und jetzt mit dieser rechten Gruppen sitzen, die uns genau wieder das Gegenübergestellte. Und ich denke, man muss noch stärker als Kirchen oder als jüdische Synagogen und dagegen setzen von. Man kann die Geschichte nur lesen, wie es gegangen ist. Also von schon lange noch als 4000, vor 4000 Jahre her selbst, die Frau Josephine Quinn nennt, auch von was vor dem 4000 Jahr schon passierte. Also da, ja, das ist, was meine Frage hierbei dann noch kommt, also was ich da lerne. Also, und ich selber, wenn ich das sagen wollte, da habe ich schon in meiner Jugendzeit, was eigentlich noch nicht so gewohnt war, um nach dem humanistischen Radio zu hören in den Niederlanden. Das haben nicht alle getan. Sie haben mir noch immer eine humanistische Rundfunk, also Teil von der Rundfunk und andere auch. Also ich bin immer sehr ökumenisch im großen Sinne, im breitesten Sinne des Wortes groß geworden, aber habe ich mir selber gelernt und das lerne ich auch aus diesen Büchern.
Vielleicht ist das sogar die eine gewisse unbewusste Angst, dass man weiß, dass man ja selber Fremder ist und dass deswegen auch den anderen abschieben will und sich, genau wie ich vorhin eben auch aufgrund der modernen jüdischen Geschichte sagte, Juden heute, die glücklich sind, einen Staat zu haben, möchten vielleicht nicht so viel darüber reden, sich als Geer zu sehen. Vielleicht ist das auch eine allgemein menschliche Erfahrung, dass wenn man irgendwo mal ein paar Generationen irgendwo ist, sich eben man sich als Einheimischer sehen möchte und das Fremdsein lieber auf andere dann abschiebt. Das ist durchaus möglich.
Aber ich habe selber auch nicht so viel gereist, aber ich habe ein paar Jahre im Sommer in Nordirland gearbeitet mit katholischen und protestantischen Kindern. Und da hat jemand mich darauf gewiesen, das war in die Zeit, dass in den Niederlanden die Molukker die Zügen überfallen hatten. Und dann habe ich da mit katholischen und protestantischen Kirchen gearbeitet. Und dann kam jemand zu mir: Cor, should we come to the Netherlands and make play schemes in the Netherlands between Moluccan children and the Dutch children. So, ja, und das hat mich gedacht, weil die Männer und Frauen, die bei dieser Zugüberfalle bezogen waren, die waren so alt wie ich, 27, 28. Ich bin in 49 geboren. Diese alle sind um diese Zeit in die Niederlande gekommen oder die wurden geordert von der Militär, als war die mal Militären, diese Molukker. Und die waren frustriert, dass die Versprechung, dass sie mal nach einem freien Molukken zurückgehen würden, das wurde sie versprochen, nicht da war. Und dann waren die frustriert und sagten, wo ist das jetzt? Na ja, gut, später hat dann Regierung doch diese Leute mit Reisen nach Indonesien, und jetzt ist das sich ein bisschen, aber die Frust ist noch immer nicht weg. Ich will nur sagen, ich habe da in Nordirland Und ich habe noch nie so viel Oranien gesehen als in den Niederlanden selber. Also, weil, because of the Orangist. Und das ist von unserer Willem III., die in England König von England war und gegen die Katholiken da gestritten und der Battle of the Boyne gewonnen hat. Also, so kommt alles wieder auf meine eigene Geschichte zurück. Und als Niederländer hier in Deutschland merke ich auch, ich bin hier nicht zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, um nur mal kurz zu sagen.
Ja, also ich denke, man kann diese biblischen und rabbinischen Texte wirklich auch aktualisieren in Kontexte woanders hin und hoffe, dass das eben einiges dazu beigetragen hat jetzt. Und eben nächstes Mal sehen wir dann, wie wir mit unserem Thema des Feindes dazu noch was weiter beitragen können. Bis dahin eine gute Woche.
Danke euch. Ciao.